zu unserer nächsten Sotto Radio Show. Heute haben wir den 8. Dezember 2018 und mit dabei sind der Sergi.
Hallo.
Und der Phil.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo. Und zwar, unser Thema lautet heute: globale Abkühlung. Kommt eine Eiszeit? Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Da ist natürlich die Frage, ja, warum reden wir über eine Eiszeit oder eine möglich kommende Eiszeit, wenn noch der Rest der Welt oder der große Teil der Welt von einer globalen Erwärmung spricht, die halt durch uns Menschen verursacht wird. Das ist die große Frage und deswegen wollen wir uns diesem Thema heute widmen. Baut teilweise ein bisschen auf mit der Show vor 2 Wochen mit Kometen, hängt auch ein bisschen damit zusammen. Genau, und das ist unser Thema, die Eiszeit und warum wir halt heute darüber sprechen wollen. Und genau, da fangen wir am besten mal mit der Geschichte an, denn die Eiszeit ist nicht das erste Mal, dass wir die erleben würden in naher Zukunft, sondern es ist ein Zyklus, den die Erde schon mehrmals passiert ist oder genau, oder mehrmals auf der Erde aufgetreten ist. Genau, gut, habt ihr was genaueres dazu zur Geschichte zur Eiszeit oder Eiszeiten besser gesagt?
Ja, wie du genau gerade erzählt hast, ist eben die Geschichte von Eiszeiten ziemlich lang. Die geht inzwischen Millionen von Jahren zurück, weil eben Wissenschaftler inzwischen Möglichkeiten haben, wissenschaftlich zu beweisen, dass in den letzten zig Hunderttausenden von Jahren, dass eben immer wieder Zyklen waren, die von Wärme geprägt waren, die dann wieder von Kälte geprägt waren und das sich eben zyklisch immer wieder verändert hat und meistens auch in Zeitperioden, die relativ vorhersehbar sind teilweise. Und eine dieser Beispiele in jüngerer Zeit ist zum Beispiel die Sonnenfleckenanzahl auf der Sonne, die glaube ich das längste wissenschaftliche Experiment darstellt, das im Moment noch fortgeführt wird und ich glaube im 15. oder 16. Jahrhundert angefangen wurde und seitdem hat man eben die Sonnenflecken gemessen und hat eben festgestellt, dass umso weniger Sonnenflecken in den Zyklen waren. Die Sonne hat ja verschiedene Zyklen. Das berühmteste ist, glaube ich, der 11-Jahre-Zyklus. Und dass eben in diesen Zyklen manchmal deutlich weniger Sonnenflecken waren und diese Zeiten, wo eben wenig Sonnenflecken da waren, haben wir eben mit Kälteperioden auf der Erde übereingestimmt, die relativ schlimm waren.
Ja, da muss man dazu sagen, dass man hat angefangen, Sonnenflecken zu zählen noch in China, also vor 2000 Jahren, aber das war ziemlich unregelmäßig. Ja, und damals hatten sie noch keine Fernrohre und es könnte sein, dass das auch nicht ganz genau war. Aber offiziell hat man angefangen, Sonnenflecken statistisch zu erfassen mit der Erfindung von dem Fernrohr,
ja.
Also im 17. Jahrhundert.
Mhm.
Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten festzustellen, diese zyklische Natur von früheren Eiszeiten, zum Beispiel vor 100.000 Jahren oder vor 40.000 Jahren, ist mit Hilfe von Eiskernen.
Eiskernbohrungen.
Genau, Eiskernbohrungen. Und ja, und offizielle Geschichte lautet, das ist sogar offizielle Geschichte, dass die letzte große Eiszeit vor etwa 12.900 Jahren beendet wurde.
Und ihr erwähnt hier auch Zyklen. Das heißt, es gab Warmperioden und Kälteperioden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, im gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte und im gesamten Verlauf der Erdgeschichte hat es immer wieder Perioden gegeben, in denen eben die Temperaturen nach oben gegangen sind und wieder nach unten gegangen sind, so in Kurven sozusagen. Und diese Perioden waren jetzt, wenn man jetzt mal vor 12.000 Jahren guckt, zur Ende der letzten Eiszeit, damals waren die Perioden noch viel extremer als die Perioden, die danach gekommen sind. Also das heißt, die Kälte, die damals geherrscht hat, also der Ausschlag war um Maßstäbe größer als heutzutage.
Mhm.
Aber auch in den letzten 12.000 Jahren hat man halt immer noch diese Auf- und Abzyklen, die relativ viel auf der Erde ausgelöst
haben. Und diese Zyklen sind jetzt einfach blöd gefragt, geschehen, ohne dass ein Mensch was dazu getan hat. Die existieren einfach.
Außer man geht davon aus, dass im Mittelalter, zum Beispiel im Mittelalter war ja diese Wärmeperiode, die mittelalterliche Wärmeperiode, außer man geht davon aus, dass die damals mit Autos rumgefahren sind und irgendwelche Fabriken aufgebaut haben, was ja nicht der Fall war.
Ja, also die letzte große Eiszeit, sie war schon ziemlich heftig. Das ist ja genau die Periode, wann die ganzen Mammuts und andere Säugetiere ausgestorben sind. Und ja, die Wissenschaftler wissen das jetzt, wie gesagt, mit Hilfe von Eiskernen und vermutlich auch mit Hilfe von anderen Daten.
Ja,
also es gibt auch andere Daten, die darauf hinweisen, dass diese letzte Eiszeit durch einen Kometen beendet wurde, also durch eine ziemlich große Katastrophe.
Genau, das haben wir, glaube ich, in der letzten Show auch ein bisschen behandelt, wie diese letzte Eiszeit beendet wurde. Und die anderen Vorgehensweisen von Wissenschaftlern sind eben zum Beispiel Bohrungen in alten Bäumen und Bäume, die zu bestimmten Zeiten auf der Erde existiert haben. Und
also Baumringe, meinst
du? Baumringe, genau. Ja, also in die Bäume wird eine Bohrung durchgeführt und man sieht halt anhand der Baumringe, wie die Jahreszeiten waren und wie kalt sie waren.
Ja. Ja. Genau, und das ist eine ziemlich zuverlässige Periode, weil ein Baumring entsteht im Sommer und je dicker diese Ring, desto wärmer war diese Periode und je dünner das ist, desto kälter ist diese Periode.
Und das Interessante ist halt auch, dass man diese verschiedenen Quellen, jetzt zum Beispiel die Eiskernbohrungen und die Bohrungen in Bäume miteinander vergleichen kann und man stellt fest, dass genau die gleichen Perioden, die in den Eiskernen als kalt hervorstechen, beziehungsweise als warm hervorstechen, eben auch in den Bäumen hervorstechen. Also man hat aus mehreren Gesichtspunkten kommt man aufs gleiche Ergebnis, dass eben zyklisch immer wieder kalt wird und wieder ein bisschen wärmer, aber die meiste Zeit über war es eben recht kalt auf dieser Erde.
Mhm. Das heißt auch, so was ich gehört habe, dass halt gerade durch diese letzte kältere Periode, ich weiß nicht, ob es Mauna Minimum war, das Holz für die Stradivari gewonnen werden konnte.
Ja, genau. Das war die kleine Eiszeit.
Mhm.
Ja, das war in der Periode zwischen 1350 bis 1850, also 400 Jahre.
Also dank der Kälte konnte dieses sehr gute Holz gewonnen werden und vielleicht kommen wir da später wieder drauf hin.
Genau, aber das war nur eine kleine Eiszeit. Mhm. Und dieses Mauna Minimum, das ist nur eine kleine Periode aus dieser Eiszeit.
Genau.
Da gab es noch Wolf-Minimum, Spörre-Minimum und so weiter.
Ja. Interessant. Ja, natürlich, es wirkt sich natürlich auf die Natur aus, es gibt weniger Nährstoffe, deswegen wachsen halt die Bäume nicht so, wie sie normalerweise wachsen, wenn es wärmer ist. Ja, interessant.
Ja, und da gibt es auch eine ziemlich gängige Auffassung, die in Mainstream-Medien vertreten wird, dass sogar wenn die Eiszeit irgendwann in 1000 Jahren kommen wird, dass das ein ziemlich langsamer Prozess sein wird, der sich wahrscheinlich über mehrere hunderte Jahre strecken wird. Mhm. Aber zum Beispiel, da gab es so einen Artikel auf Daily Mail vor einigen Jahren und da wurde geschrieben, dass Geologe William Patterson von der Universität von Saskatchewan irgendwie bewiesen hat, dass die während der letzten Eiszeit, ich weiß nicht, ob das große oder kleine Eiszeit war, dass die nördliche Hemisphäre in nur 3 bis 6 Monaten mit Eis bedeckt wurde.
Also das heißt, es gibt gar keine lange Vorbereitungszeit letztendlich. Es könnte jetzt innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate erneut was passieren.
Ja, das ist buchstäblich wie ein Schneeball. Ja, das ist nicht lineares System und wenn da bestimmte Faktoren irgendeinen Punkt erreichen, dann beschleunigen sie das Ganze.
Ja. Also es muss nicht über hunderte oder tausende Jahre passieren, sondern kann ziemlich schnell passieren, dass eine Eiszeit ziemlich heftig wird.
Ja, schnell und dramatisch.
Ich glaube, die Wissenschaftler sprechen davon auch von diesem Schmetterlingseffekt, der da passieren kann.
Ja, ja.
Teilweise, ja.
Das ist Effekt von nichtlinearen Systemen.
Ja. Und ich denke mal, gerade das wird ja heutzutage in der Wissenschaft oder in einigen Wissenschaftsbereichen einfach nicht beachtet. Es wird gerade Geschichte ist immer linear und halt gerade auch, was so Entwicklung des Universums angeht. Es geht immer weiter, aber derweil ist es halt, wie wir es halt schon angesprochen haben, einfach zyklisch. Es gibt immer Höhen und Tiefen und das wechselt sich immer voneinander ab und da hat der Mensch einfach nichts viel damit zu tun. Es gibt natürlich Ausnahmen, auch in diesem Bereich, Informationstheorie, aber das wäre dann nochmal ein spezielleres Thema, aber ja, es wechselt sich einfach immer ab.
Genau, und für uns ist diese Periode von der kleinen Eiszeit im Mittelalter ist ziemlich interessant, weil da gibt es viele Chroniken, die beschreiben, was da alles passiert ist. Und da muss man schon sagen, dass das Ganze ziemlich dramatisch war. Also diese Agrarkrise, Bürgerkriege, Kriege zwischen anderen Ländern, die um Ressourcen und alles Mögliche kämpften. Und danach entstanden sogar neue Staaten. Also diese kleine Eiszeit hat schon dramatisch unsere Geschichte und Gesellschaftsstruktur geprägt.
Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn das jetzt einfach mal in Zukunft passieren würde, wir sind viel, viel mehr Menschen als im Mittelalter, was da alles passieren könnte, wenn dann auf einmal viele Ernteausfälle sind. Und dann
vor allem unsere Zivilisation ist, glaube ich,
ziemlich fragil.
Sehr anfällig für solche Ereignisse. Im Gegensatz zu früheren Zivilisationen, die vielleicht noch ein bisschen näher an der Natur gelebt haben, die ein bisschen mehr direkt mit der Natur zu tun hatten, sind wir ziemlich von der Natur abgeschirmt. Und wenn so irgendwas in dieser Art passieren soll, auch wenn es nur eine kleine Eiszeit ist oder nur eine kleine Temperatur nach unten Regelung, dann könnte es schon ziemlich dramatisch aussehen für unsere Zivilisation.
Und habt ihr ein paar Geschichten dabei, was jetzt gerade so, was vielleicht früher geschehen ist, zu einer Eiszeit mit den Menschen?
Ja, zum Beispiel dieser 30-jährige Krieg, also 1618 bis 1648, Deutscher Bauernkrieg und Französische Revolution 1789. Also das sind alles direkte und indirekte Folgen von dieser kleinen Eiszeit.
Das wirft natürlich nochmal einen ganz anderen Lichtkegel auf diese Ereignisse. Man bekommt es ja in der Schule gelehrt teilweise und denkt, ja, es waren einfach Konflikte gewesen, aber das vom Wetter kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwie ein Geschichtslehrer mal drüber gesprochen hat, was da für Umstände waren.
Ja, das waren dramatische Umstände. Und ich lese aktuell so ein Buch von, wie heißt er, Sam White. Das nennt sich Cold Welcome. Ja, das Buch ist nur auf Englisch leider, aber schon ziemlich interessant. Also er beschreibt diese frühere Kolonisierungsgeschichte, die Kolonisierung von Nordamerika, also durch Engländer, Spanier
und Franzosen.
Und Franzosen und wie das Ganze ziemlich dramatisch ablief.
Also das heißt nicht ein Cold Welcome von den Indianern, sondern es war was anderes.
Von der Natur, ja.
Okay.
Und die Menschen damals waren ziemlich ignorant, also sie dachten, dass damals konnte man schon zum Beispiel diese Breitengrade berechnen und sie dachten, dass der Großteil von Nordamerika beziehungsweise von der heutigen USA quasi südlicher liegt als Europa, dass das dafür spricht, dass der wärmer sein soll. Aber das war überhaupt nicht so. Also die Menschen damals, diese Aussiedler, sie starben buchstäblich wie Fliegen.
Ja, sie sind halt davon ausgegangen, dass das gleiche Klima, das in Europa auf einer bestimmten Breitengrad herrscht, dass das dann in Amerika auch anzutreffen ist. Und auf dieser Basis haben sie dann Expeditionen durchgeführt, um eben Nordamerika zu erobern oder zu sichern und sind über, ich glaube, mindestens 150 Jahre in den ersten 150 Jahren, nachdem sie eben versucht haben, das Nordamerika zu erobern, sind sie halt ständig dran gescheitert, über Florida hinwegzukommen und haben es nicht mehr geschafft, Florida zu erobern, weil eben die Temperaturen so extrem waren und nicht nur die Temperaturen, sondern auch regelmäßig Hurricanes,
Dürren
geherrscht haben, die eben das Überleben dort extrem schwer gemacht haben.
Also man kann so sagen, theoretisch, dass sie haben überlebt nur durch ständigen Nachschub von neuen Aussiedlern.
Genau, die ständig aus Europa eingeschifft wurden, die dann auf, ich glaube, Kuba zumeist und den südlicheren Inseln stationiert waren und die haben dann eben versucht, im Laufe der nächsten 100, 150 Jahre eben versucht, nach oben sich auszubreiten, nach Florida und dem Rest Amerikas und sind eben dann immer wieder daran gescheitert.
Ja, und der Schuldige war die kleine Eiszeit.
Und vor allem die Ignoranz der Leute, die dann in diese Region vorgedrungen sind und die dann eben, die wenigen, die dann überlebt haben und zurückgekommen sind, die haben dann halt so fantastische Geschichten über die Region erzählt, dass da viele Schätze auf die Leute warten, dass da vielleicht Gold zu holen ist und dass das ein sehr reichhaltiges Land ist, dass man gut mit Ackerbau bepflanzen kann und so. Und das hat eben dann die darauffolgenden Expeditionen dazu verleitet, dort wieder hinzugehen. Und das hat wirklich Jahrhunderte gedauert, bis die dann gecheckt haben, dass das Klima dort halt doch ein bisschen anders ist als in Europa.
Und waren das jetzt Lügen gewesen, was sie da erzählt haben? Sind die zurückgekommen oder was hatten die da für eine Motivation?
Ja, sie wollten Sponsoren für die nächsten Expeditionen finden.
Ja, das sind, glaube ich, mehrere Gründe, die kann man, glaube ich, nicht auf Lügen alleine zurückführen, sondern eben einfach auch auf persönliche Interessen. Und viele der Leute, die das dann vielleicht berichtet haben, die haben wahrscheinlich auch selber dran geglaubt, weil sie eben diese Fantasie von Reichtümern in der Region hatten, weil sie eben zuvor erlebt hatten, dass in Südamerika die Inkas oder Mayas, genau, da haben sie erlebt, dass die ziemliche Reichtümer hatten, als sie die erobert hatten, und dann sind sie halt davon ausgegangen, dass die Indianer da oben auch sowas haben könnten.
Okay.
Ja, Gier, könnte man sagen. Gier war vielleicht auch eine große
also,
Komponente.
Letztendlich, wie ihr schon gesagt habt, einfach große Ignoranz, die haben einfach alles ignoriert, was das war, und dann haben sie noch weiter Werbung gemacht.
Ja, Gier und Ignoranz.
Ja. Ja, und wie ging es denn weiter? Irgendwann haben sie es dann geschafft, oder?
Ja, offensichtlich haben sie es irgendwann geschafft, aber auch nur, weil das Wetter sich geändert hat und es eben wieder wärmer geworden ist.
Hm. Das heißt, hätte es sich nicht geändert, hätte es sich vielleicht noch weiter hingezogen oder irgendwann festgestellt, okay, wir probieren es nicht weiter.
Und interessanterweise hatten anscheinend auch die Indianer, die dort gelebt haben in Nordamerika, selbst Probleme mit diesen Kälteperioden und diesen Wetterumschwüngen. Denn die ersten Kolonialmächte, die versucht haben, in Florida einzumarschieren sozusagen, und die eben dran gescheitert sind, haben auch immer wieder festgestellt, dass eben die Dörfer schon verlassen waren und dass kein Essen da war und dass die eigentlich schon dort hätten merken müssen, dass da was nicht stimmt. Ne?
Hm. Okay, ja, das ist echt interessant, mal zu hören, dass einfach die Geschichte nicht so ablief, wie man sie sonst immer hört, dass alles super war und die einfach nach Amerika marschieren konnten und nach Gold gegraben haben. Nee, da gab es noch ganz andere Faktoren, von denen man halt, wie gesagt, nichts hört oder so gut wie nichts.
Vielleicht könnte man auch spekulieren, wenn das Wetter nicht so gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch nicht so leicht gewesen, am Schluss für die heutigen Amerikaner das Land zu erobern. Vielleicht hat die Natur im Vorhinein einfach schon ein bisschen die einheimische Bevölkerung, also die Indianer, geschwächt sozusagen.
Mhm. Ja, ist ein guter Faktor, ja. Und von den Indianern, die wir sprechen, sind das jetzt die, ich sage jetzt mal, normalen Indianer, die man so aus Western-Film kennt, oder eher die Inuit?
Ja, beide.
Beide,
ja,
okay.
Ja, und viele, da muss man auch dazu sagen, dass viele starben durch diese ganzen Epidemien und Viren, die Europäer mit sich mitgebracht haben, weil das Immunität von Indianern war, also kannte diese ganzen Viren gar nicht. Und,
Also es sind mehrere Faktoren gewesen und ein großer Faktor war halt wirklich das Klima und dass es dort eben ziemlich kalt war. Und es war eben in dieser Periode, wo die kleine Eiszeit geherrscht hat, also diese große Zeitspanne, in dem eben auch mehrere schlimmere Perioden waren, wie das Mount Minimum, glaube ich, das eben auch mit diesem Sonnenzyklus assoziiert ist, wo eben extrem wenig Sonnenflecken auf der Sonne zu sehen waren.
Ja. Und das war, wie gesagt, nur eine kleine Eiszeit, also jetzt nichts Größeres, also man merkt jetzt schon, dass es schon sehr, sehr viel.
Die kleine Eiszeit klingt zwar klein, aber in Europa hat es schon riesige Effekte gehabt. Zum Beispiel die Nord- und Ostsee war komplett zugefroren damals. Das heißt, die Leute und die Länder, die in dieser Region sind, konnten eben übers Eis zu den anderen Ländern rüber.
Oder teilweise war es überfroren. Ich weiß nicht, ob es ganz überfroren war. Ich habe zumindest Informationen.
Ja, teilweise oder ganz. Zumindest so, dass sie sogar angefangen haben, auf dem Eis dann Häuser zu bauen. Und
Hotels.
Und Hotels zu bauen.
Oh, stabiler Grund.
Aber das war natürlich nicht so schlimm wie diese letzte große Eiszeit, wo der größte Teil Europas mit Eis bedeckt wurde.
Und Amerikas, ja.
Genau. Ja, doch leider diese Geschichten wurden ziemlich schnell vergessen. Mhm. Und also wann hat sich diese ganze Hysterie mit globaler Erwärmung angefangen?
Ich glaube Anfang 2000 ungefähr ging
das. Nee, das war noch in den 90ern, oder?
Kann 98 war das wärmste Jahr gewesen.
Das
und dann Al Gore hat dann, glaube ich, irgendwann seinen Film gemacht.
Ich muss hier kurz reintreten, weil die 90er Jahre waren nicht das wärmste Jahr, sondern das ist eben die Propaganda, die durch die Erderwärmungsprofiteure da verbreitet wird. 1930 war in der jüngsten Zeit, glaube ich, das kälteste Jahr und das ist eben eine Zeit, wo eben die Industrie noch nicht wirklich so extrem war wie heute. Also das widerspricht eigentlich auch wieder diesem seltsamen Modell, dass eben das CO2 dafür verantwortlich sein soll. Also das vom Menschen verursachte CO2, dass eben irgendeine Erwärmung stattfindet. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen eine Vorgeschichte noch vor den 2000er oder 90er Jahren, wo eben angefangen wurde zu spekulieren, dass der Mensch eben viel größeren Einfluss auf die Welt hat, als es vielleicht in der Wirklichkeit stattfindet.
Ja, ich glaube, das hat mit dieser grünen Bewegung angefangen. Und da gab es, ich glaube, 1992, da gab es so eine Klimakonferenz in Brasilien, glaube ich, über die Erde, irgendwas über die Erde. Und ich glaube, so Mitte 90er, Ende 90er Jahren haben sie angefangen, aktiv diese Idee zu propagieren. Also diese Idee der anthropogenen Erwärmung. Ja? Das mit Albert Gore und seinem Propagandafilm und...
Nicht Albert Gore, sondern wie hieß er nochmal?
Al Gore.
Das ist ein berühmter Politiker aus Amerika, der auch mal Vizepräsident war unter Clinton, glaube ich. Mhm. Und der eben versucht hat, später auch Präsident zu werden und es dann nicht geschafft hat. Und der eben die Hauptsprechperson für die Klimaerwärmung ist. Und der halt zum Beispiel Grafiken verwendet in seinem Film und in seinen Präsentationen, die eigentlich schon widerlegt wurden, dass die, das nennt sich glaube ich Hockeystick oder sowas, die Grafik, die er da verwendet hat. Und anhand dieser Grafik sieht man halt, dass in den letzten Jahren eben die Temperaturen extrem nach oben geschnellt sind und dass eben gleichzeitig irgendwie die CO2-Werte nach oben geschnellt sind. Und diese Daten basieren eben auf den in Anführungszeichen wissenschaftlichen Arbeiten von Leuten wie dem jetzigen NASA-Chef, ich weiß nicht, ob er immer noch der NASA-Chef ist, der erwiesenermaßen die Daten gefälscht hat, um eben den Eindruck zu vermitteln, dass die Temperaturen nach oben gehen. Und für diese Fälschung der Temperaturdaten gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das angestellt werden kann. Einmal ist es durch Algorithmen, die da verwendet wurden, die bestimmte Daten rausgefiltert haben und andere Daten priorisiert haben und die dann eben dazu geführt haben, dass die Grafik so aussah, wie sie aussah. Und dann haben Wissenschaftler eben die Quellen dieser Hockeystick-Grafik da nachvollzogen. Die haben denen angeschrieben, haben ihm gesagt, ja, wie sind da deine Rohdaten, wir wollen das mal selber berechnen, was du da berechnet hast, ob das übereinstimmt. Und die, als sie das dann berechnet haben, haben festgestellt, dass er viele, in Anführungszeichen, Fehler gemacht hat. Die Fehler waren eigentlich keine Fehler, sondern bewusste Verfälschung der Daten. Und als sie dann damit fertig waren, haben sie festgestellt, dass eben diese Aufwärtskurve oder diese Hockeystick, wie es genannt wird, dass dieser Hockeystick eigentlich gar nicht existiert, sondern eher flach oder abfallend war.
Ja, ich glaube, da gibt es ziemlich viele Methoden, wie man statistische Daten verzerren kann.
Ja.
Ich glaube, das ist genau das, was Al Gore gemacht hat. Und also da gibt es so viele Methoden, dass das unglaublich ist. Also angefangen damit, wie man die Daten überhaupt erfasst. Also zum Beispiel, ich glaube, da gab es mehrere Skandale in den letzten Jahren, dass da festgestellt wurde, dass diese ganzen Wetterstationen in ländlichen Gegenden entfernt werden und stattdessen werden Wetterstationen in den Städten aufgebaut, wo Temperatur, also in größeren Städten, ist die Temperatur durch technogene Faktoren generell ein bisschen höher. Ja. Entweder in größeren Städten oder am Rande von Flughäfen. Und ja, allein durch das kann man schon die Durchschnittstemperatur manipulieren.
Ja.
Das heißt, das Ganze, also der Film kam von Al Gore 2006 raus, eine unbequeme Wahrheit. Das war dann wahrscheinlich so der Schlüsselpunkt, wo es dann verstärkt politisiert wurde.
Richtig. Und anhand dieser Propaganda ist halt in den letzten Jahren diese große CO2-Lüge auf den Plan getreten, wo jetzt eben sich eigentlich jedes Land der Welt schon dazu verpflichtet hat, CO2-Steuern zu erheben, dass man eben das CO2 runterbringen muss, dass man eben die globale Erwärmung verhindern kann. Und dann werden so sensationelle Statements rausgegeben, wie ich glaube bei der UNO, dass man in den nächsten 20 oder 30 Jahren das Klima um 2 oder 3 Grad senken will dadurch.
Was wir jetzt vor kurzem auch wieder diskutiert haben, oder gerade noch diskutieren, irgendwie das Thema, was sich seit Jahren hinzieht, die wollen irgendwas senken, und aber irgendwie ist kein Land bereit, dann irgendwelche
Schritte zu machen. Da gab es viele Artikel darüber. Zum Beispiel BBC hat vor Jahren geschrieben, dass zum Jahre 2013 der wird Arktik komplett eisfrei sein. Ja?
Ja, übrigens hat Al Gore was Ähnliches gesagt am Anfang in seiner Videopräsentation. Und,
Und das
die Realität sieht anders aus.
Und der Grund ist ziemlich banal. Das ist pures Gier. Das ist einfach Gier. Also durch diesen CO2-Handel, da kann man so viel Geld verdienen.
Ja.
Und ja, eigentlich nicht nur Gier, sondern man kann durch diese CO2-Quoten auch entwickelte Länder irgendwie drosseln.
Ja.
Ja, weil da muss man CO2-Quoten kaufen und dann werden die Produkte teurer und dann wird alles teurer.
Ja, und im Gegensatz zu der im Mainstream verbreiteten Tatsache, in Anführungszeichen, dass eben CO2 für Erwärmung verantwortlich ist, da gibt es eben keine wissenschaftlichen Belege für diese Annahme. Denn CO2 ist in der Atmosphäre, glaube ich, nur, wenn man es hochrechnet, glaube ich, mit 0,01% oder so vertreten, und von diesen 0,01% sind nur 3% vom Menschen verursacht. Das heißt, CO2 kann überhaupt kein Faktor sein, der das Klima verändert. Was man jedoch festgestellt hat, ist, dass wenn sich die Erde erwärmt, aus irgendwelchen Gründen, oder abkühlt, dass sich eben die der CO2-Gehalt in der Atmosphäre verändert. Aber nachdem die Erwärmung oder die Abkühlung stattgefunden hat. Also es ist eine Reaktion und nicht die Ursache.
Ja, genau, weil der Weltozean beinhaltet das Sechsfache von CO2, was sich auch in der Atmosphäre befindet. Und bei Steigerung der Temperatur wird diese CO2 auch freigegeben. Das heißt, CO2-Freigabe ist die Folge von dieser Erwärmung. Ja.
Das ist einfach ein Mechanismus der Erde, der noch nicht komplett verstanden ist, aber die Erde reagiert einfach auf die Temperaturänderungen, indem sie eben bestimmte Stoffe in die Natur, also in die Luft aussondert, wie zum Beispiel CO2, zum Beispiel in erhöhten Mengen zu bestimmten Zeiten. Und,
ja, und da muss man auch dazu was sagen, also zu Manipulationen mit zum Beispiel CO2-Messungen. Also, so wie ich gelesen habe, es gibt auf der ganzen Erde nur einen einzigen Ort, wo CO2-Konzentration gemessen wird. Und das befindet sich in einem Observatorium auf Mount Loa, Hawaii. Das heißt, in der Nähe von einem Vulkan.
Echt? Interessant. Ja, und Vulkane, was machen die? Die stoßen CO2 aus.
Ja.
Interessant.
Und sie reden auch von diesem Treibhauseffekt und es ist auch logisch und sinnvoll, dass CO2 ist bloß ein Spurenelement und keine große Auswirkung auf Treibhauseffekt haben kann. Und es ist auch bekannt, dass 80% des Treibhauseffekts wird von Wasserdampf verursacht.
Ja.
Und nicht von CO2 selbst.
Ja. Also eine der Hauptkräfte hinter Erwärmung und Abkühlung ist eben Wasserstoff, also nicht Wasserstoff, sondern Wolken und Wassergehalt in der Luft.
Genau, und da muss man auch dazu sagen, dass so rund um 2000, glaube Mitte 90er bis 2000, diese Jahre waren tatsächlich etwas wärmer.
Mhm.
Sie waren tatsächlich etwas wärmer, aber man hat auch festgestellt, dass gleiche kurzfristige Erwärmungsprozesse fanden auch auf Mars, Neptun und Pluto statt. Das heißt, das konnte keine
von Menschen verursachte Klimaerwärmung durch CO2 sein.
Genau, das war irgendein kosmischer Prozess, der die ganzen Planeten beeinflusst hat. Ja, genau. Und dann etwa um das Jahr 2000, da kam diese sogenannte Erwärmung zum Stillstand. Und ja, aber die Propaganda ging weiter.
Ja.
Und dann haben sie angefangen, irgendwann, also da gab es ja vor ein paar Jahren ziemlich kalte Winter in Nordamerika. Mhm. Da gab es sogar einen neuen Begriff in den Medien wie Polarwirbel.
Mhm.
Ja, dass dieser Polarwirbel vom, also diese arktische Luft vom Norden nach Süden in den USA ziemlich weit eingedrungen ist. Und ja, da haben natürlich viele angefangen, Fragen zu stellen. Und dann interessanterweise, da erschienen neue Papers, Konferenzen und Vorträge, wo sie sagten, ja, jetzt findet eine kurzfristige Pause in der globalen Erwärmung statt.
Aber was die alles wissen, ne?
Und dann, als das nicht funktioniert hat, dann haben sie irgendwann diesen Begriff globale Erwärmung in den Begriff Klimawandel umgemünzt.
Ja, interessant, gell?
Weil das klingt viel neutraler. Ja, das ist schon erstaunlich.
Nicht nur haben sie den Begriff in Klimawandel umgeändert, sondern haben mittlerweile sogar begonnen, da sie ja jetzt sehen, dass sich auf der Erde die Realität nicht mit dem deckt, was die Modelle, diese komischen Modelle der Erderwärmungsbefürworter, dass die eben nicht übereinstimmen. Da haben sie jetzt damit begonnen, sogar zu behaupten, dass jetzt die Kältewelle ein Beweis dafür ist, dass die globale Erwärmung stattfindet, weil das ja so ist bei globalen Erwärmung, dass dann Kältewellen stattfinden.
Ja, ich glaube, das hat auch Al Gore neulich vor ein paar Jahren in seinem Tweet gesagt, dass diese kalten Winter in den USA und Europa damals vor 2-3 Jahren durch globale Erwärmung verursacht wurden.
Mhm.
Was natürlich völlig logisch ist.
Oder? Mhm, total.
Ja, genau. Und dann noch im Jahre 2009, da gab es so einen Riesenskandal, was natürlich in deutschen Medien nicht so aufgegriffen wurde. Das ist sogenanntes Climate Gate. Und da ging es darum, dass irgendwelche Hacker E-Mails von Universität von East Anglia gehackt haben und irgendwo hochgeladen.
Mhm.
Und in diesen E-Mails, da war es ziemlich offensichtlich, dass Datenmanipulation stattfand.
Und zwar nicht von irgendwelchen Leuten, sondern von den führenden Wissenschaftlern, die eben an dieser Erderwärmung teilhaben und die eben diese Erderwärmung der Öffentlichkeit verkaufen.
Ja, genau. Das waren die Klimaforscher von der Universität von East Anglia und das war damals die treibende Kraft von dieser ganzen Propaganda. Und dieser Direktor der Klimaforschungsabteilung der Universität, Phil Jones, der gab irgendwann später zu, dass die E-Mails echt sind, dass das die tatsächlichen E-Mails waren und er räumte sogar ein, dass sie versucht haben, Temperaturrückgang der letzten 20 Jahre zu vertuschen. Und als Konsequenz trat er sogar von seinem Posten zurück.
Und in den E-Mails liest man solche Sachen wie, dass der eine Wissenschaftler den anderen Wissenschaftler anschreibt und dann sagt, ja, wir müssen die Zeitperiode der kleinen Eiszeit loswerden oder sowas, indem er eben die Daten manipuliert, eben indem er die Geschichte manipuliert, sodass es eben in den neuen manipulierten wissenschaftlichen Arbeiten gar nicht mehr auftaucht, dass Erwärmungen und Kälteperioden eben stattgefunden haben vor der Periode, in dem der Mensch mit CO2 einen Beitrag geleistet hat zu der Umweltverschmutzung.
Ja, und die andere Tatsache zum Beispiel, also das ist schon offiziell bekannt und bestätigt, dass die Anzahl von Sonnenflecken, dass das ein ziemlich guter Indikator der Sonnenaktivität ist. Und da gab es vor ein paar Jahren auch einen Skandal, also da hat man herausgefunden, wie NASA die Sonnenflecken zählt. Mhm. Ja. Also man hat festgestellt, dass diese Sonnenfleckenanzahl kann man nicht mit Sonnenfleckenanzahl aus der Vergangenheit vergleichen. Und der Grund ist ziemlich trivial, weil wenn man vergleicht, welche Fernrohre in der Vergangenheit existiert haben, also wie scharf sie waren und heute, denn heute sieht man, also mit heutigen Geräten, sieht man natürlich viel mehr Sonnenflecken. Und das ist kompletter Wahnsinn, also dass man die Daten so vergleichen kann.
Genau, da wurde glaube ich, ein neues System irgendwie präsentiert, wie man eben diese Flecken messen soll. Und da hat man eben nicht eingerechnet, wie eben früher in den letzten Jahrhunderten die Flecken gemessen wurden. Und durch diese neuen Teleskope sieht man halt mehr Flecken, wie der Serge gerade richtig gesagt hat. Und jetzt versucht man halt die alten Daten dementsprechend anzupassen und sozusagen die Daten zu verfälschen, indem man eben diese neuen Daten da mit reinrechnet irgendwie.
Ja, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja. Aber sogar das hilft nicht, weil ich hab hier vor mir ein paar Statistiken von spaceweatherlive.com und das ist die Anzahl von sonnenfleckenfreien Tagen nach Jahr gruppiert. Ja. Also 2012 und 2013, da gab es keine sonnenfleckenfreie Tage. 2014 und 2015 nur ein sonnenfleckenfreier Tag. 2016, das waren schon 32 Tage. 2017 104 Tage. Und 2018, das waren insgesamt 203 Tage. Mhm. Wo es überhaupt keine Sonnenflecken, sogar mit heutigen Teleskopen, feststellbar war.
Auf der Sonne feststellbar waren.
Genau.
Dazu muss man aber auch sagen, dass die Sonne gerade in dem Zyklus 25 ist, glaube ich.
Nee, 24.
Ende von 24. Im 24. Sonnenzyklus ist und dieser Zyklus, von dem wir hier gerade reden, ist eben dieser 11-Jahres-Zyklus, den die Sonne durchmacht, in dem, wo die Sonnenfleckenzahl eben immer nach unten geht, also ins Tal fällt und wieder nach oben geht. Und wir sind im Moment in der Periode, wo eben die Anzahl der Flecken in dieser Periode nach unten geht. Und wie wir dann später vielleicht auch noch aufbringen werden, gibt es zum Beispiel zwei Wissenschaftler, der eine mit dem Namen John L. Casey, der früher bei NASA gearbeitet hat und ziemlich hoch angesehen war dort, und von Valentina Sarova, eine Wissenschaftlerin, ja, die in Großbritannien an der Universität lehrt, und diese beiden Wissenschaftler gehen halt davon aus, dass eben dieser Abwärtstrend weitergehen wird und dass wir eben in den nächsten Jahren schon vielleicht wieder in die Bereiche einer kleinen Eiszeit kommen könnten.
Ja, genau, da habe ich auch ein paar Zitaten aus dem Buch von Pierre Lescondreau, also Erdveränderungen und Mensch-Kosmos-Verbindung. Und da sagt er auch was zum aktuellen 24. Sonnenzyklus. Also da schreibt er, dass seit dem Jahr 2013 erleben wir den 24. Sonnenzyklus, welcher ungewöhnlich und unerwartet schwach ausfällt. Der sollte eigentlich bereits 2006 beginnen. Jedoch war die Sonnenaktivität auch in den darauf folgenden 4 Jahren extrem schwach. Schließlich erst im Jahr 2010. Da ging die Sonnenaktivität ein bisschen nach oben.
Genau, und was wir eben gesehen haben seitdem, ist eben, dass die Sonnenaktivität nicht nach oben geht. Und man geht halt davon aus, dass es neben diesem 11-Jahres-Zyklus gibt es noch größere Zyklen. Einer ist, glaube ich, 400 Jahre. Und wir jetzt diesen 400-Jahres-Zyklus uns annähern, indem eben der Gesamtoutput der Sonne sozusagen noch einen tieferen Punkt erreicht. Wir durch diesen 11-Jahres-Zyklus auch so jetzt gerade schon gemessen wird.
Haben wir noch etwas dazu, zu sogenannten globalen Erwärmung?
Ich glaube, jeder, der sich für das Thema interessiert, kann sich auch ein bisschen umschauen. Es gibt gerade im englischen Bereich gibt es sehr viele Bücher in diesem Bezug. Es gibt auch das Buch Climate Gate, glaube ich.
Ja.
Ich weiß gerade nicht, wie der Autor heißt. Auf jeden Fall war das ein Meteorologe, der auch im Fernsehen gearbeitet hat in Amerika, und der bringt eigentlich die Geschichte ein bisschen auf, wie das dazu gekommen ist, dass in den letzten Jahrzehnten eben diese Idee der globalen Erwärmung überall propagiert wird und dass das eben nicht mit den Fakten übereinstimmt, und wie eben diese Elite-Wissenschaftler, die dafür verantwortlich sind, wie die eben erstens damit Geld verdienen, zweitens davon profitieren und drittens eben diese Daten immer wieder fälschen, um eben ihre Theorie, die eigentlich keine Theorie ist, sondern nichts, weil es einfach nicht durch Fakten hinterlegt ist, diese Theorie einfach zu fördern und eben davon die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass eben eine Erderwärmung stattfindet, immer noch. Ja,
ja, interessant ist auch, dass glaube vor ein paar Jahren, da hat Trump auch aus diesem Paris-Vertrag ausgestiegen. Dieser Klimavertrag.
Ja.
Genau, weil, also das muss auch schon was sagen. Und ich glaube, also in Russland zum Beispiel, offiziell wird diese Theorie von der globalen Erwärmung unterstützt. Ja, weil ich glaube, sie wollen einfach keinen extra Ärger auf sich ziehen. Ja. Ja. Aber Putin hat sich mehrmals geäußert, dass dieser Klimawandel zyklische Natur hat. Ja? Und dass das, also ich glaube, er hat sogar gesagt, das hat etwas mit kosmischen Zyklen zu tun.
Ja, und hat eben auch darauf hingewiesen, dass es viele Wissenschaftler gibt, die eben auch ein bisschen andere Meinung sind und dass man eben herausfinden sollte, was wirklich der Fall ist. Also zwischen den Zeilen kann man schon lesen, dass die Russen wahrscheinlich wissen, dass diese globale Erwärmung und die ganze angebliche Wissenschaft, die dahinter steht, äußerst suspekt ist, und dass sie sich eben vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten als die westlichen Staaten.
Ja, heute habe ich auch gefunden, dass noch im Jahre 2011, da hat auch Helmut Schmidt ziemlich kritisch gegen globale Erwärmung sich geäußert, also gegen sogenannte Klimapolitik, das durch diesen Weltklimarat betrieben wird. Also noch im Jahre 2011. Das war schon ziemlich interessant.
Man muss halt auch beachten, wie halt sich die deutsche Regierung jetzt verhält, gerade mit dem Dieselskandal und halt mit VW, mit den ganzen Abgasskandalen, die halt geschehen sind in den letzten Jahren oder angeblich geschehen sind, und wie sich halt Deutschland halt da hin und her ringt, halt die Industrien mit ausgasstoßarmen Fabriken errichtet, mit weniger CO2 und so weiter und so fort, und dann die ganze Energiewende, die wir erlebt haben, gerade nach Fukushima, die Atomreaktoren runterzufahren und alternative Energien aufzubauen, da ist halt Deutschland wirklich eigentlich, kann man so sagen, ziemlich der Propaganda verfallen, um diesen Klimazielen gerecht zu werden.
Ja, und der Steuerlast steigt immer weiter.
Für genau. Etwas, was der Mensch erstens nicht ändern kann und zweitens für das der Mensch nicht verantwortlich ist, werden also Milliarden jedes Jahr ausgegeben und es scheint sich nicht zu bessern, sondern eher zu verschlechtern, dass nicht nur unsere Regierung, sondern eigentlich alle Regierungen der Welt immer mehr Geld für etwas ausgeben, was wissenschaftlich absolut nicht erwiesen ist und wo man eigentlich vom Gegenteil ausgehen muss durch eben harte wissenschaftliche Fakten.
Ja, der andere Grund, denke ich, warum diese Idee der globalen Erwärmung so propagiert wird, also das ist nicht nur Gier und Kontrolle und Versuch, diese schwächeren Länder zu drosseln, sondern auch um Menschen zu vermitteln, dass, also die Menschen sehen, ja, es passiert was, ja, Klima ändert sich. Um Menschen quasi das Gefühl zu vermitteln, dass sie die volle Kontrolle haben, ja, darüber, was abgeht. Dass diese ganzen Eliten, wenn man ein bisschen sich anstrengt, ja, dass man diesen Prozess irgendwie umkehren kann oder komplett ändern, ja, und somit werden die ganzen natürlichen Gründe und natürlichen Zyklen vertuscht.
Ja. Dazu haben wir vor 2 Wochen drüber gesprochen, gerade hat den Autor Viktor Klub und Bill Napier, und er hat halt sein Buch in, ich glaube, war das in 80er oder Anfang 90er Jahren geschrieben: Wir brauchen nicht die himmlische Gefahr, um die Absichten des Kalten Krieges zu verbergen, eher brauchen wir den Kalten Krieg, um die himmlischen Absichten zu verbergen. Und das kann man halt besonders dahingehend deuten, dass halt die ganzen politischen Affären und besonders halt gerade das Thema um die globale Klimaerwärmung eine große Ablenkung ist vor der wirklichen Gefahr, die uns droht.
Und interessant ist, dass eben der Klub hat es, glaube ich, geschrieben, ja? Dass der Klub das, ich glaube, vor fast 20 Jahren oder 30 Jahren geschrieben hat, und er damals eben auch für das US-Militär, glaube ich, oder für NASA einen Bericht veröffentlicht hat, und der halt in diesem Bericht davon geredet hat, dass eben Kometen immer wieder zyklisch auf die Erde eintreffen und dass wir eben wieder in so einer Periode sind, wo eben Kometen das Leben auf der Welt sozusagen gefährden, und dass diesen Bericht hat er halt darauf hingewiesen, dass man eigentlich einen kalten Krieg bräuchte, um das zu vertuschen. Mhm. Und was sehen wir heute? Wir haben sozusagen den zweiten Kalten Krieg gegen Russland.
Ja, Russland ist schuld. Ich glaube, da gab es sogar Artikel, die Russland offiziell beschuldigen an diese sogenannten globalen Erwärmung. Mhm. Zu viele Atomkraftwerke.
In Frankreich wurde nicht beachtet.
Natürlich nicht.
Ja, doch die Realität sieht eigentlich komplett anders aus. Also auf SOT. Wir posten regelmäßig diverse Ereignisse zu Erdveränderungen. Also zum Beispiel, es werden immer öfter zum Beispiel Nachtwolken beobachtet.
Also leuchtende Nachtwolken.
Genau, leuchtende Nachtwolken beobachtet auf Breitengraden und zu Jahreszeiten, wo es nie davor der Fall war. Ja. Und diese leuchtende oder irisierende Wolken oder polare Stratosphärenwolken, wie man sie nennt, sie können nur unter minus 78 Grad entstehen. Ja? Und alles deutet darauf hin, dass zum einen unsere Stratosphäre sich abkühlt und zum anderen, dass in der Stratosphäre immer mehr Staub sich bildet.
Kometenstaub.
Also Kometenstaub, genau. Damit geht auch einher diese ganzen statistischen Daten, dass, also über die Kometenaktivität, ja, die Anzahl von Meteoren, Boliden und Kometen und ja, und mehr Staub in der Atmosphäre bedeutet, dass, weil um diese Staubpartikel, da bilden sich ja diese Wolkenkerne oder Kondensationskerne, wie man sie nennt. Und dadurch entstehen auch Wolken. Und Wolken ist quasi der Hauptgrund für die Abkühlung.
Das ist vor allen Dingen ein Vertreter der Svensmark, der da sehr viel geforscht hat in diese Richtung. Weil die Sonne halt weniger aktiv ist, verändert sich ja dann, glaube ich, auch bei uns das Magnetfeld. Das heißt, mehr kosmische Strahlung trifft auf die Erde. Und das heißt, es kommt zu mehr Wolkenbildung. Das heißt, wenn Wolken sind, okay, wird auf der einen Seite natürlich Wärme gehalten, aber auf der anderen Seite wird halt viel mehr Sonnenlicht halt ins All zurückreflektiert.
Ja, genau. Und diese kosmische Strahlung, da habe ich auch ein paar Daten. Also es wurde gemessen in der Zeitperiode 2015, 2018 und in dieser Zeitperiode ist die kosmische Strahlung sich um 13% erhöht hat. Um 13%. Und das liegt daran, dass, also so wie ich gelesen und verstanden habe, das magnetische Feld der Erde kann uns nicht so wirklich von der kosmischen Strahlung schützen. Also der wichtigste Schutzschild ist das Magnetfeld der Sonne selbst. Also durch Sonnenwirt wird quasi diese kosmische Strahlung von der Erde weggehalten. Ja, und wenn die Sonne immer schwacher wird, aber und das bedeutet, dass auch das Magnetfeld der Sonne immer schwacher wird, dann kann immer mehr kosmische Strahlung eindringen.
Ich denke mal, es ist auch wichtig zu sagen, ja, es gab auf jeden Fall eine Erderwärmung, also es ist nicht so, dass es keine Erderwärmung gibt, bloß wir befinden uns in keiner mehr, sondern halt im Gegenteil, dass es sich halt mehr abkühlt. Und das Jahr 1998 ist jetzt nicht das wärmste Jahr, aber seit diesem Punkt nimmt man halt an, dass halt die Temperaturen da gefallen sind, also um 0,5 Grad ungefähr und findet halt nicht mehr die Erwärmung statt. Da könnte man natürlich sagen, ja, was war denn jetzt mit diesem Sommer, es war sehr heiß gewesen, erwärmt sich da die Erde nicht und was soll das, warum sagt ihr jetzt, wir nehmen uns eine Eiszeit? Hättet ihr dazu eine Idee?
Ja, zuerst muss man mal sagen, dass man, wenn man über Temperaturen redet und wie man sie misst, dass das eben immer sehr von der Zeitspanne abhängt und eben von der Umgebung und von der Region. Das heißt, wenn jetzt hier in Deutschland eine Hitzewelle herrscht, für ein, zwei Wochen bedeutet das nicht automatisch, dass die Erde sich erwärmt, sondern gerade vor Eiszeiten hat man eben auch festgestellt, dass das Klima ziemlich chaotisch war. Das heißt, dass an bestimmten Stellen der Erde extreme Hitze herrschte, dass an anderen wieder Dürre, an dann wieder anderen extreme Kälte. Also man kann das nicht Pi mal Daumen sagen, wenn jetzt in einer kurzen Periode hier oder dort mal es ziemlich heiß ist, dass es dann Beweis dafür ist, dass die globale Erwärmung stimmt. Genauso ja, wenig, wie man sagen kann, wenn es jetzt extrem kalt ist für ein, zwei oder ein paar Wochen, dass das jetzt ein definitiver Beweis ist, dass man in die Eiszeit geht. Man muss eben die großen Zyklen betrachten, die eben die Wissenschaftler inzwischen herausgefunden haben, die nicht nur die Sonne betreffen, sondern eben auch die Erde betreffen, die eben über die letzten Hunderttausende oder Millionen Jahre eben festgestellt haben, dass die Erde durch Zyklen geht, in denen es eben deutlich kälter wird, im Durchschnitt deutlich kälter wird, als es jetzt der Fall ist. Also das sind Durchschnittswerte, mit denen gearbeitet wird, um eben herauszufinden, ob eine globale Erwärmung vielleicht auf uns zukommen könnte oder eine globale Abkühlung oder was auch immer.
Ja, da muss man auch dazu sagen, dass so eine globale Durchschnittstemperatur zu berechnen, ist auch so eine spannende Sache. Also theoretisch, um eine globale Durchschnittstemperatur zum Beispiel in der Zeitperiode von einem Jahr genau zu bemessen, muss man in kurzfristigen Abständen über Satelliten Temperatur auf der ganzen Oberfläche zu messen. Ja. Also dafür braucht man Millionen, Milliarden mehr Datenpunkten. Und wo zum Beispiel die meisten Wetterstationen zum Beispiel sich in Nordamerika befinden und in Antarktis oder in Arktis gibt es vielleicht 10 oder 20 Wetterstationen. Also wie kann man dann das Ganze als durchschnittsglobale Temperatur präsentieren?
Und dann hat das, der Faktor, der vor uns genannt wurde, halt, wo befinden sich die Messstationen? Was ist, wenn die auf dem Flughafen sind, da ist Asphalt ringsum, da ist natürlich die Temperatur etwas höher. Also das kann man halt nicht so sehr beachten. Deswegen sind halt die zwei Wissenschaftler so wichtig, die vor uns schon kurz vor dem Film erwähnt wurden, Sharkova und Casey, die halt sich, also es sind ein paar der wenigen, die sich damit befassen, oder nur zwei zum Beispiel, die sich halt gerade mit den Sonnenzyklen befassen. Und das ist halt einfach, die Sonne, ja, ist unser Stern, die Erde dreht sich um die Sonne, nicht die Sonne um die Erde. Das ist einfach der wichtigste Faktor mit, was halt auf eine kommende Eiszeit deuten kann. Das heißt, wenn einfach die Sonne inaktiver ist, hat das natürlich eine Beeinflussung auf die Erde. Selbst wenn es vielleicht nur minimal, vielleicht 2% sind oder weniger, dass die Sonne vielleicht weniger warm ist, hat es trotzdem Einfluss auf uns. Weil schließlich ist das Licht eine lange Zeit unterwegs durch das All.
Gut, dann, ja.
Ja, und diese Sharkova, also wir kennen sie schon seit einigen Jahren, also sie hat schon mehrere Papers publiziert und schon uns alle gewarnt, dass das Ganze ziemlich bald kommen wird, dass wir eine kleine Eiszeit erleben dürfen. Und neulich, da gab es so eine Konferenz und da trat sie auf und mit quasi verbesserten Modell von ihren Berechnungen. Ja, und jetzt sagt sie, dass, also wir sind im Zyklus 24 und sie sagt, dass in Zyklen 25, 26 und 27, dass die Sonnenaktivität schon um 60% schwächer wird.
Das heißt, wir reden hier von einer Zeitspanne, die nächsten Jahrzehnte abdeckt und vielleicht sogar schon früher anfangen könnte. Und Sharkova geht eben davon aus, anhand dieser Berechnungen und ihrer Modelle, die eben auf Zyklen der Vergangenheit beruhen, die gesichert sind, dass eben die Erde sich abkühlt, wenn die Sonne eben weniger Output hat und weniger Sonnenflecken. Ich glaube, sie rechnet da nicht nur mit Sonnenflecken, sondern auch mit der magnetischen.
Nein, sie berücksichtigt Sonnenflecken überhaupt nicht. Also ja. Sie berücksichtigt nur Magnetfelder.
Genau.
Also da hat sie auch vor einigen Jahren diese sogenannten Magnetwellen in der Sonne entdeckt. Es gibt angeblich Magnetwellen auf der Sonnenoberfläche und im Inneren, die quasi miteinander synchronisiert werden. Mhm. Wie auch immer. Und dann sagte sie, sie hat sie entdeckt und sie meinte, dass wenn diese Magnetwellen paarweise nicht in Sync sind, also nicht synchronisiert sind, dann schwächt sich auch das Magnetfeld der Sonne. Und das ist ein ziemlich guter Indikator, um festzustellen, wie schwach die Sonne in den kommenden Jahren wird.
Genau. Ich glaube, anhand dieses Modells hat sie gesagt, dass sie zu, ich glaube, mit 98% Sicherheit davon ausgeht, dass wir eben schon in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 30 Jahren eben in eine Periode gelangen, in dem die Temperatur deutlich nach unten geht und das auch jeder spüren wird, sodass man zum Beispiel in Deutschland im Juli rausgeht und feststellt, dass draußen bitterkalt ist, zum Beispiel.
Und wie gesagt, diese Sonnendaten sind halt schon mehrere Jahrhunderte alt, halt mit den Sonnenflecken, von daher ist es halt einfach ein viel stabileres statistisches Gebilde, sage ich mal, als jetzt unsere Klimadaten von den einzelnen Wetterstationen, die halt nur punktuell sind und die Sonne kann man da halt besser messen.
Ja genau, sie hat das Ganze mit Hilfe von diesen magnetischen Wellen in der Sonne prognostiziert und dann hat sie versucht, diese ganzen Berechnungen quasi in die Vergangenheit zu extrapolieren.
Das hat übereingestimmt.
Und das hat übereingestimmt mit Genauigkeit von 97%.
Deswegen kann sie anhand harter Fakten der Vergangenheit sagen, dass das vielleicht so geschehen wird, anhand dieser Zyklen, die damals eben mit dieser Magnetberechnung, mit diesem Modell übereinstimmen. Sie hat das also sozusagen hochgerechnet und in der Vergangenheit, in den Punkten, wo eben diese Wellen sich verändert haben auf diese Art, festgestellt, dass eben dann auch diese Kälteperioden auf der Erde geherrscht haben.
Da muss man sich überlegen, es gibt ja da natürlich auch von der Gegenseite, von den ganzen Klimaerwärmungsfanatikern hat auch viele Modelle, dass bis 2050 so und so viel Grad die Erde wärmer wird und so weiter und so fort. Und man muss halt immer bedenken, wir Menschen haben Probleme halt überhaupt, das Wetter überhaupt für den nächsten Tag ordentlich anzusagen oder für eine Woche. Und dann werden halt da Modelle erstellt, die bis 50 Jahre in die Zukunft projiziert werden. Und das geht einfach nicht. Das ist einfach zu viele Faktoren, was wir vorhin auch genannt hatten. Und auch dieser nicht-lineare Effekt, dieser Schmetterlingseffekt, den kann man nicht beachten oder nicht einberechnen. Das geht einfach nicht.
Ja, besonders wenn man berücksichtigt, dass viele von diesen sogenannten Computermodellen, die haben sich alle als falsch herausgestellt.
Ja.
Ich meine, was ist mit eisfreien Arktis im Jahre 2013?
Mhm. Ja, die ist nicht eisfrei.
Oder mit dem Meeresspiegelanstieg von 20, 30 Zentimetern.
Mhm.
Wo ist das alles?
Das heißt, diese Modelle der globalen Erwärmungsbefürworter, die wurden aufgestellt und haben nicht mit der Realität übereingestimmt. Und im Gegensatz dazu hat eben Valentina ein Modell kreiert, das eben mit der Realität übereinstimmt, und zwar nicht nur über die letzten Jahre, sondern über die letzten Jahrtausende.
Mhm. Ja, also spricht natürlich statistisch eindeutig für sie.
Ja. Wobei man da vielleicht auch sagen muss, dass diese Valentina eben andere Fakten nicht berücksichtigt, die eben auch vielleicht eine Rolle spielen, wie eben die Kometenaktivität, die eben Pierre Lescotreux in seinem Buch erwähnt, und andere Faktoren, wie zum Beispiel die elektrischen Interaktionen der Planeten innerhalb unseres Sonnensystems.
Und okay.
Vielleicht eines von Nemesis, also einem Zwillingsstern,
genau,
unserer Sonne, der sich vielleicht unsere Sonne annähert und eben dazu führt, dass dieser Zyklus entsteht, dass sie eben die Sonne weniger Sonnenflecken als üblich.
Genau, die Erde, also es ist halt eine Hypothese, es gibt noch keinen Beweis für diesen braunen Zwerg oder Nemesis oder wie man die auch immer nennen mag, aber wir hatten es auch in der letzten Show gesagt, dass es fast jedes Sternsystem oder Sonnensystem hat halt meistens, ist ein binäres System, und das ist halt die Frage, warum soll das bei uns anders sein?
Das sollte man vielleicht korrigieren. Es gibt zwar keinen direkten Beweis für Nemesis, also für diesen zweiten Stern, es gibt aber indirekte Hinweise, die darauf deuten, dass eben ein großer Körper nicht innerhalb des Sonnensystems, sondern in der Nähe unseres Sonnensystems eben die Flugbahn der äußeren Planeten zum Beispiel beeinflusst. Also Wissenschaftler haben schon konkrete Daten, dass da etwas sein muss, dass eben die Flugbahn von gerade den großen Planeten des äußeren Sonnensystems beeinflussen muss. Man hat halt noch keinen direkten Blick drauf werfen können, was nicht ungewöhnlich ist, denn wenn es sich um einen braunen Zwerg handeln sollte, dann gehört er zu den Objekten im Universum, die eben sehr schwer zu sehen sind von unserer Position aus, von der Erde, weil sie eben im Vergleich zu Sonnen und anderen hellen Objekten im Universum sehr dunkel sind.
Ja, und unsere Vermutung ist, dass dieser hypothetische Braunzwerg, dass er sich quasi der Sonne immer näher wird, und dadurch wird die Sonne quasi geerdet.
Geerdet, also im elektrischen Sinne.
Genau, im elektrischen Sinne. Und das heißt, das könnte auch der Grund sein für die Schwächung von vom Magnetfeld der Sonne.
Und Pierre Lescotreux bringt halt in seinem Buch die Hypothese auf, dass dieser braune Zwerg vielleicht eine Umlaufbahn hat, die um die 27 Millionen Jahre ist und dass das vielleicht auch erklären könnte, warum wir ungefähr alle 27 Millionen Jahre große Massensterben auf der Erde feststellen kann und wie dieser braune Zwerg sozusagen dann Kometenschwärme ins innere Sonnensystem befördert, die an sich eigentlich nicht so auf diese lange Sicht stabil in einer Umlaufbahn sich befinden könnten, dass sie eben alle 27 Millionen Jahre auf die Erde treffen. Also diese Hypothese dieses braunen Zwerges würde diese Tatsache erklären, warum eben alle 27 Millionen Jahre plus minus große Kometenbombardements stattfinden können.
Und zumindest halt für diese Theorie spricht halt vor allen Dingen dieser, was wir auch im letzten schon besprochen haben, der große Anstieg halt von Kometenanzahl, die gesichtet werden und natürlich auch den Staub, der sich in der Atmosphäre sammelt, wie wir auch nannten, das dann natürlich verstärkt dann noch mehr Sonnenlicht reflektiert. Das kommt noch weniger an und dann Wolkenbildung und so weiter und so fort.
Ja, bei Kometeneinschlägen, also da kann man auch viel mehr Daten berücksichtigen. Also da sind ja nicht nur Eiskerne, da sind auch, also ich habe auch das Buch vom Firestone gelesen, der über diese Katastrophe vor 12.000 Jahren geschrieben hat. Und da beschreibt er auch ziemlich gut, dass in Geologie ziemlich viele Methoden gibt, um festzustellen, ob an einer bestimmten Stelle Erde mit einem Asteroiden oder mit einem Kometen kollidiert hat. Weil da gibt es zum Beispiel viele Isotopen, die sich nur bei höheren Temperaturen bilden können. Und man könnte die Konzentration von diesen Isotopen messen und dann sogar das Datum feststellen, ungefähr wann das passiert ist. Und diese Theorie von Nemesis, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, das ist auch keine neue Theorie. Ich glaube, das geht zurück noch auf Richard Müller. Ja. Und da gibt es auch ein schönes Buch dazu von Richard Müller. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da wird beschrieben, wie diese Entdeckung stattfand, beziehungsweise wie diese Hypothese zustande kam. Und das basiert schon auf soliden Daten.
Ja.
Man muss sich natürlich überlegen, es gibt ja auch dieses sogenannte Geoengineering, was natürlich auch auf dieser Lüge der globalen Erwärmung basiert, dass da Ideen entworfen werden, um halt die Erde abzukühlen. Die letzte verrückte Idee war vor ein paar Wochen gewesen, zumindest halt war es nur eine Idee gewesen, dass halt die Partikel in die Atmosphäre sprühen wollen, damit das Sonnenlicht reflektiert wird. Also sehr intelligent, wenn man bedenkt, dass schon viele Partikel sich in der Atmosphäre befinden und dann, ja, und dass so einfach dabei nicht beachtet wird, was das auch alles für Konsequenzen haben kann, weil diese Veränderungen treten nicht sofort ein. Es ist über viele Jahre letztendlich, in denen etwas gemacht werden muss. Und wie gesagt, man kann es nicht berechnen.
Und wie ein anderer Autor erwähnt, den wir hier vielleicht auch erwähnen können, ist John Casey, ein ehemaliger NASA-Wissenschaftler, haben wir, glaube ich, vorhin auch ein bisschen erwähnt, der eben auch ein bisschen auf das Thema eingeht, dass eben Geoengineering nichts bringt. Der Mensch ist einfach machtlos gegenüber dem, was auf der Erde passiert, im großen Ausmaß. Und dass eben die Idee, wenn man jetzt die Fakten sprechen, ja eindeutig dafür, dass es keine globale Erwärmung gibt und dass wir vielleicht eher eine globale Abkühlung uns reinbewegen. Und wenn man dann überlegt, dass es da Organisationen gibt, die Temperatur noch weiter senken wollen, dann ist es schon sehr erstaunlich.
Paradox.
Vielleicht können sie die Situation noch verschlimmern.
Ja. Zusätzlich geht dann noch schneller.
Ja, da gibt es schon einige Wissenschaftler, die sagen, dass auf uns die Eiszeit kommt. Also besonders im russischen Bereich. Da habe ich einige gelesen. Und auch im englischsprachigen Bereich. Aber das Ganze wird irgendwie totgeschwiegen in den Medien.
Ja. Es gibt drei verschiedene Schulen, so viel ich weiß, von Wissenschaftlern, die genau die Sonne studieren und was auf der Erde passiert. Und diese drei verschiedenen Schulen haben halt drei verschiedene Ansichten, wie schlimm die Abkühlung sein wird. Ich glaube, Valentina geht davon aus, dass es vergleichbar ist oder nicht ganz so schlimm wie das, wie die kleine Eiszeit oder das Donder Minimum heißt es, glaube ich. Mhm. Und Casey geht davon aus, dass es deutlich weniger schlimm ist, als es sein wird, als dieses Donder Minimum. Und die Russen gehen halt davon aus, dass wir wirklich in eine neue Eiszeit kommen. Also das ist deutlich kälter wird. Also es sind drei Variationen von kalt.
Ja. Letzten Endes muss man froh sein, dass es eben warm ist und wärmer, oder würde es noch wärmer sein, das wäre eigentlich auch kein Problem, weil da einfach Sachen auch wachsen. Dürre ist ein Problem, wenn halt das Wasser fehlt letzten Endes, aber nicht die Wärme. Und sobald es halt kälter wird, haben wir halt echt ein Problem, weil dann wächst halt nichts mehr. Wenn im Frühjahr der Acker gefroren ist und man kann nichts aussehen, dann haben wir halt ein riesiges Problem letzten Endes.
Ja, das ist auch so eine witzige Tatsache, warum sich viele dieser CO2-Befürworter und dass man eben, dass die ganze Welt jetzt CO2 reduzieren sollen, nicht darüber imstande sind, nachzudenken, was CO2 wirklich ist und was CO2 mit der Natur macht. Denn CO2 ist eigentlich die Hauptkraft hinter dem Wachstum von Bäumen, von Pflanzen im Allgemeinen. Das heißt, wenn man versucht, das CO2-Level zu nach unten zu drehen, wachsen weniger Bäume, es gibt weniger Urwälder.
Es gibt
weniger Sauerstoff. Das heißt, diese Kämpfer für die Welt, die ruinieren eigentlich die Welt damit, wenn sie versuchen, das CO2 zu senken.
Ja. Wie gesagt, unsere Vermutung ist halt einfach, dass es halt ein Teil ist, ob es jetzt bewusst ist, ist wirklich die Frage, aber zumindest ist es halt eine große Propaganda, um einfach von diesem Fakt abzulenken, dass wir eigentlich gar keine Macht gegenüber der Natur haben und eigentlich der Natur nur ausgeliefert sind.
Ja, und wir vermuten auch, dass diese ganzen globalen Eliten, die wir gar nicht sehen im Fernsehen oder wo auch immer, dass sie schon ungefähr wissen, was auf uns zukommt. Weil Pierre Lescandreau beschreibt auch in seinem Buch, dass einige ziemlich reiche Menschen diese Bunker bauen.
Bill Gates ist einer davon.
Genau, Bill Gates ist einer davon. Oder irgendwo in wärmeren Ländern
Grundstücke kaufen.
Grundstücke, riesige Grundstücke kaufen. In China entstehen diese sogenannten, diese riesige leere Städte. Also sie bauen Städte, wo theoretisch Millionen von Menschen leben können. Aber die sind leer. Mhm. Die bauen das quasi für die Zukunft oder vielleicht für die künftigen Migranten. Mhm. Migranten, also Klimamigranten, ja, für die Menschen, die vielleicht von der Kälte irgendwann fliehen werden.
Und der Gedanke, dass vielleicht bestimmte Elitengruppen vielleicht über die Tatsache Bescheid wissen, dass eben was anderes auf uns zukommt, sprechen ja nicht nur die Sachen, die du gesagt hast, sondern eben dieser kalte Krieg, den wir gerade sehen und eben dieser Versuch einiger dieser Eliten, die vielleicht auch kein Gewissen besitzen und vielleicht von Psychopathen durchdrängt sind, eben einen schuldigen Scapegoat, wie nennt man es auf Deutsch?
Sündenbock.
Einen Sündenbock zu finden, um eben von diesen größeren Mechanismen abzulenken. Und wie wir ja in den letzten Jahren, vor allem nach dem 11. September 2001 gesehen haben, ist der erste große Sündenbock, den man irgendwie weltweit identifiziert hat, war dann der Islam und die schlimmen Islamisten und der Krieg gegen den Terror. Und jetzt hat es so ein bisschen umgeschwungen. Jetzt sind es die bösen Russen, die Welt bedrohen. Und es gibt auch inzwischen Indikatoren, gerade auch in Amerika, dass inzwischen nicht nur die Russen oder die Muslime eine Gefahr darstellen können, sondern eigentlich der Mensch an sich eine Gefahr darstellen könnte.
Die ganzen Dissidenten
sozusagen.
Also diese ganze Prepper-Bewegung, das wird jetzt mit Nazis gleichgesetzt, die ganzen Klimalügner sozusagen, das wird jetzt auch mit Rassisten, Nazis und mit allen anderen gleichgesetzt. Also am Ende wird es nur globale Eliten geben und alle anderen Menschen. Und je weniger Menschen, wenn diese Eiszeit und andere Erdveränderungen tatsächlich kommen, je weniger Menschen vorbereitet werden, desto mehr Kontrolle werden natürlich auch diese globale Elite haben. die sich schon jetzt darauf vorbereiten.
Ja, und das ist halt auch mit einer nächsten Frage, wie können wir uns darauf vorbereiten oder wie könnt ihr euch als Zuhörer vorbereiten? Natürlich jetzt soll man nicht in Panik ausbrechen oder so, jetzt hier alles sich zubunkern mit Haufen Sachen, aber man kann ja trotzdem Stück für Stück einfach für sich sorgen, zum einen halt sich darüber informieren und halt vielleicht auch wärmere Kleidung holen oder auch ein paar Konserven mit anzulegen, einfach aus Sicherheit, selbst wenn man es dann irgendwann nicht brauchen sollte, wenn es doch anders kommt, dann kann man es trotzdem irgendwann essen und anziehen.
Ja, wie gesagt, also viel kann man da nicht wirklich machen. Also ich meine, dieser Sam White in seinem Buch Cold Welcome, der beschreibt auch, dass, ich meine, die Menschen, diese Aussiedler, sie hatten Waffen, sie hatten alles Mögliche, um zum Beispiel auf die Jagd zu gehen. Wie viele heutige Menschen können überhaupt ein Tier erlegen, ja, wenn es dazu kommen müsste? Viele Menschen von heute, die sind überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Überhaupt nicht vorbereitet.
Geschweige denn überhaupt die körperliche Stabilität zu haben. Also
körperliche, mentale Stabilität, vielleicht ein bisschen Adaptation, Cold Adaptation, also gesundheitlich. Also das spielen viele Faktoren. Also die Menschen von heute sind viel, viel weniger vorbereitet als diese Aussiedler, die damals Nordamerika kolonisierten wollten. Und wenn man noch berücksichtigt, wie vernetzt und fragil unsere ganze Zivilisation ist, also, ja, da spielen viele Faktoren mit rein und es sieht nicht gut aus.
Es sieht nicht gut aus, aber individuell kann jeder was dagegen, nicht dagegen machen, sondern sich vielleicht ein bisschen mental darauf vorbereiten, was kommen könnte. Muss ja nicht sein, kann ja auch sein, dass es nicht so passiert, aber wenn es dazu kommen sollte, dass man wenigstens mental darauf vorbereitet ist. Das heißt, sich vielleicht ein bisschen Wissen aneignen, vielleicht auch über die Vergangenheit, ein bisschen in die Geschichte schauen und eben zum Beispiel den Faktum, dass es in Kälteperioden ist, eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache, dass eben immer wieder in den Kälteperioden auf der Erde extreme Anstiege an Erdbeben, Vulkanaktivität etc. stattgefunden hat. Das ist zum Beispiel ein konkreter Fakt, auf den man sich vorbereiten kann und zum Beispiel sich darauf informieren, was macht man beim Erdbeben, was macht man beim Vulkanausbruch, sollte man im Haus bleiben oder vielleicht lieber rausgehen.
Oder zum Beispiel so einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Ja. Das schadet nie eigentlich.
Genau. Und neben der physischen Vorbereitung für was kommen könnte, kann man sich eben auch mental darauf vorbereiten, indem man vielleicht auch ein bisschen an sich selbst arbeitet und versucht, ein besserer Mensch zu werden und eben sieht, dass man im Moment vielleicht nicht optimal sein Optimum rausgeholt hat und versucht eben, sich sozusagen für das Schlimmste zu stehlen, dass eben in Zeiten, wo Chaos herrscht, wo Kälte herrscht, wo Kriege herrschen, wo Erdbeben stattfinden, wo vielleicht auch noch Kometen mit reinspielen, dass eben in diesen Zeiten ein starker Charakter, ein starker Wille gefragt ist, dass man eben nicht mit ins Chaos abstürzt. Und vielleicht Teil dessen wird, was man nicht sein will.
Ja. Okay, gut. Haben wir noch was zum Thema Eiszeit?
Es kommt.
Der Winter kommt, der Winter naht, wie von Game of Thrones immer gesagt wird. Und der kommt tatsächlich. Okay, gut, dann sage ich, hören wir uns ein paar Wochen wieder. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.
Ciao.
Ciao.